Hallo euch allen und herzlich willkommen zu dieser Folge von Aha. Ich habe mir als Thema ein Phänomen ausgesucht, das mich auf Anhieb fasziniert hat. Es heißt Self-Handicapping, zu Deutsch Selbstsabotage. Jetzt fragt ihr euch vielleicht dasselbe, was ich mich sofort gefragt habe. Warum sollte man das tun, sich selbst sabotieren? Aber natürlich gibt es Gründe und es gibt Menschen, die dazu mehr neigen als andere. In dieser Folge finden wir heraus, was es mit der Selbstsabotage auf sich hat und welche Folgen sie haben kann. Außerdem geht es um die Frage, können Gerüche beeinflussen, wie wir Farben sehen?
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Habt ihr Menschen in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, die immer eine Ausrede parat haben? Das allein ist noch kein Beweis für Selbstsabotage, aber es ist ein wichtiger Teil davon. Denn sogenannte Self-Handicapper, die stellen tatsächlich manchmal sicher, dass sie bei irgendwas scheitern und liefern dann auch gleich eine Erklärung mit. Als Beispiel, ich muss für einen Podcast ein richtig kompliziertes Interview mit einem Wissenschaftler führen. Ich bin mir sicher, ich schaffe das nicht und bereite mich auch nicht vor. Und jetzt sind wir bei den Ausreden, ich habe vorab schon alle möglichen Gründe für mein Scheitern parat. Ich musste meinen Eltern beim Umzug helfen, mein Hund war krank, ich hatte einen Notfallzahnarzttermin. Das klingt jetzt erstmal richtig negativ, aber natürlich gibt es auch verständliche Gründe für Selbstsabotage. Es gibt Auswirkungen und es gibt Momente, ab denen sie wirklich gefährlich wird. Und über all das spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und Wissenschaftsredakteurin Celine Lauer. Hallo Celine.
Hallo Antonia.
Celine, sag mal, wie genau funktioniert denn Selbstsabotage?
Ich habe darüber mit Malte Schwinger gesprochen, der ist Psychologe an der Uni Marburg und der hat mir das so erklärt. Wenn ich Selbstsabotage betreibe, versuche ich meinen Selbstwert zu schützen. Das heißt, ich habe Sorge, dass jemand bemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so viel kann oder etwas nicht weiß oder zu etwas nicht fähig bin. Und deswegen sorge ich dafür, dass ich von vornherein scheitere und auch die Gründe dafür parat habe. Denn dann kommt niemand auf die Idee, meine grundsätzliche Leistungsfähigkeit in Frage zu stellen.
Du hast gerade schon gesagt, bestimmte Situationen. Was sind denn so die Situationen, in denen es dazu kommt?
Also ganz klassisch sind das Prüfungssituationen. Das kennt jeder von uns aus der Schule oder aus dem Studium zum Beispiel. Aber das setzt sich dann auch im Beruf fort. Also das können Präsentationen sein, Meetings oder wichtige Kundengespräche, wo man versucht, einen Auftrag zu gewinnen. Also überall da, wo es um etwas geht.
Ich habe gelesen, es gibt einen Unterschied. Es gibt behauptetes und verhaltensbasiertes Handicapping. Was genau ist da der Unterschied?
Das hat mir der Malte Schwinger so erklärt. Also bei der behaupteten Selbstsabotage tue ich nur so, als hätte ich irgendeinen Grund. Also ich tue nur so, als wäre ich krank oder als hätte ich Kopfweh oder als wäre mein Hamster gestorben. Solche Ausreden. Bei dem verhaltensbasierten Self-Handicapping sorge ich dafür, dass das auch tatsächlich so ist, damit ich die maximale Glaubwürdigkeit habe. Also das heißt, ich tauche wirklich irgendwo total übernächtigt oder im Extremfall sogar verkatert oder mit Alkoholfahne auf, damit mir auch die Leute wirklich abnehmen, dass ich nicht imstande bin, meine beste Leistung abzuliefern.
Ich habe mich ja, als ich das erste Mal darüber gelesen habe, sofort gefragt, warum machen Menschen das? Also was sind die Gründe dafür, dass manche Menschen dazu tendieren, sich selbst zu sabotieren?
Es gibt Menschen, die das Gefühl haben, dass sie nicht mit den Erwartungen mithalten können. Und das führt dann eben dazu, dass sie von vornherein dafür sorgen, diesen nicht erfüllen zu können. Also gerade wenn ich besonders unsicher bin oder das Gefühl habe, ich könnte irgendwie nicht mithalten mit dem, was die anderen Leute zeigen, dann bin ich dafür besonders anfällig.
Gibt es denn bestimmte Persönlichkeitstypen, die anfälliger für Selbstsabotage sind? Ich weiß nicht, Perfektionisten oder so?
Hätte ich auch gedacht, dass es Perfektionisten sind. Tatsächlich trifft es die wohl aber eher nicht, sondern es hängt davon ab, wie selbstsicher man ist. Also manche Menschen sind generell etwas ängstlicher oder neurotischer und übrigens auch empathischere und sensiblere Menschen haben dazu auch eine Neigung. Also alle die, die so Zwischenmenschliches besonders wahrnehmen oder da besonders drauf achten.
Irgendwie, wenn du das so erzählst, ist Selbstsabotage ja manchmal auch einfach menschlich. Aber ab wann wird sie denn wirklich bedenklich?
Gefährlich wird es, glaube ich, an zwei Punkten. Zum einen, wenn man, wie ich das vorhin beschrieben habe, wirklich irgendwo verkatert oder mit Alkoholfahne auftaucht. Das kann dann wirklich schlimme Konsequenzen haben, kann sich jeder vorstellen. Und zum anderen kann es auch passieren, dass man in eine Abwärtsspirale gerät. Also dass man jedes Mal, wenn es darum geht, eine Leistung zu zeigen, sich irgendwelche Gründe überlegt, warum man das nicht drauf hat. Und das führt dazu, dass man eben selber auch keine Erfolge mehr vorweisen kann. Ja? Also wenn ich mir selber immer die Möglichkeit nehme, irgendwo zu performen, dann kann es schnell passieren, dass das Ganze zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird und ich am Ende wirklich kein Leistungsbringer mehr bin, sondern ja, versage. In gewisser Weise.
Wie komme ich denn da wieder raus? Also wie kann ich lernen, dass ich mich nicht mehr immer selbst sabotiere.
Malte Schwinger hat dazu verschiedene Strategien parat. Die erste klingt sehr einfach. Die lautet, man sollte sich einfach weniger mit anderen vergleichen. Aber ich glaube, jeder von uns weiß, dass das relativ schwer ist, weil wir doch eben sehr dazu neigen, links und rechts zu schauen. Aber man kann sich vielleicht immer klar machen, ich sollte mehr darauf gucken, was ich erstmal in der Lage bin zu leisten und dass ich mein Bestes gebe. Das sollte so mein oberstes Ziel sein. Und was die anderen so machen und wie das bewerten, das sollte für mich nicht so im Fokus stehen. Und dass es immer jemanden geben wird, der etwas besser kann, das ist sowieso klar.
Du hast schon gesagt, für einen selber ist das wahrscheinlich manchmal nicht so einfach. Gibt es dann irgendetwas, das jetzt die Familie oder das Umfeld tun können, um einen dabei zu unterstützen?
Ja, da gibt es noch zwei andere Strategien, die das aufgreifen. Also zum einen könnte man darauf achten, dass man sich selbst klar macht, und das können auch einem die anderen immer klar machen, es ist nicht schlimm zu scheitern. Also wenn das nicht zur Gewohnheit wird, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag, jeder von uns hat mal Misserfolge, das kann aber auch wieder besser werden. Also alles ist im Fluss, alles entwickelt sich, dazu gehören auch wir, und morgen ist ein neuer Tag. Im Psychologendeutsch nennt man das ein sogenanntes Growth Mindset. Also man kann immer auch wachsen an seinem Scheitern. Das andere, wo Familie und Freunde auch sehr helfen können, das ist so eine dritte Strategie. Wenn ich wirklich merke, dass ich irgendwo meine Leistungen konstant nicht erbringen kann, kann ich mir natürlich auch immer klar machen, das ist nicht alles, was mich ausmacht. Also da sind wir wieder bei diesem Selbstwertgedanken. Ich bin auch ein Familienmensch. Ich bin jemand, der Freunde hat, der dafür geschätzt wird. Und das kann das Umfeld natürlich auch spiegeln, dass man eben seinen Selbstwert woanders in einem anderen Bereich seines Lebens aufrechterhält und so insgesamt seine Integrität als Person wahrt.
Celine, ganz, ganz vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Malte Schwinger, von dem Celine gerade gesprochen hat, ist Leiter der Arbeitsgruppe für pädagogische Psychologie an der Universität Marburg. Wenn ihr noch mehr zu seiner Arbeit lesen wollt, ich stelle euch einen Link in die Shownotes. Und auch Celine könnt ihr hier bei uns noch öfter hören. Sie moderiert unseren Immobilien-Podcast Zwei Zimmer, Küche, Bad. Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit zwei Tönen und der Frage, was sie bedeuten.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage.
Okay, wir starten diese Rubrik mit einem kleinen Versuch. Hört mal eben bitte hier rein. Und was denkt ihr, wenn ihr dieses Vogelgezwitscher hört? Natur vielleicht, frische Luft, blauer Himmel. Und jetzt hört mal das hier. Und Achtung, das Geräusch ist deutlich unangenehmer als die Vögel eben. So, was seht ihr jetzt vor eurem Auge? Also ich sehe eine Baustelle, ich denke an eine große Stadt, an Staubgeruch und an einen grauen Himmel. Wenn wir Geräusche hören, dann verbinden wir das häufig direkt mit anderen Sinneseindrücken, mit Bildern oder Gerüchen zum Beispiel. Mit Gerüchen geht es ja hier im Podcast nicht ganz so gut. Trotzdem könnt ihr ja mal versuchen, euch ein bisschen frische Luft in der Nase vorzustellen. Das könnte jedenfalls helfen bei der Frage, um die es jetzt hier geht. Nämlich die Frage, ob sich unsere Sinneseindrücke gegenseitig beeinflussen und sogar manipulieren können. Forscher haben sich dabei ganz konkret mit einer Frage beschäftigt. Verändern Gerüche, wie wir Farben sehen? Um das herauszufinden, ließen der Kognitionspsychologe Ryan J. Ward und seine Kollegen von der University of Liverpool 24 Frauen und Männer unterschiedliche Gerüche riechen. Und das ohne ihnen zu sagen, worum es sich handelt. Zum Beispiel Karamell, Kirsche, Kaffee, Zitrone oder Pfefferminz. Und anschließend zeigte man ihnen eine Farbe auf dem Bildschirm. Mithilfe eines Schiebereglers von gelb bis blau und mit einem zweiten Regler von grün bis rot sollten die Studienteilnehmer dann die angezeigte Farbe in ein neutrales Grau umwandeln. Und nach mehreren Wiederholungen stellte sich heraus, dass die Teilnehmer bei gewissen Düften von neutralem Grau abgewichen sind. wenn sie zum Beispiel Kaffee gerochen haben. Dann enthielt das Grau einen bräunlichen Ton. Wenn sie irgendwie Zitrone gerochen haben, dann wies das Grau gelbliche Nuancen auf. Es stimmt also offenbar. Gerüche können verändern, wie wir Farben sehen. Und auch wenn das nur eine kleine Studie war, dass unsere Sinneswahrnehmungen nicht strikt voneinander getrennt ablaufen, das haben Forscher schon länger herausgefunden. So konnten zum Beispiel Neurologen von der Oxford University 2001 in Tests mit einem MRT herausfinden, dass unsere Gehirnregionen aktiver sind, wenn Gerüche und Farben mit dem, was wir essen, zusammenpassen. Das alles machen sich zum Beispiel Supermärkte zu nutzen. Um Gemüse frischer wirken zu lassen, werden sie nicht nur mit gewissen Farben angeleuchtet, sondern es umgibt sie manchmal sogar ein frischer Duft, damit wir die Ware als besonders frisch empfinden. Und damit sind unsere 10 Minuten für heute auch schon wieder vorbei. Ich hoffe sehr, ihr konntet wieder ein bisschen mehr Wissen für euch mitnehmen. Vielen Dank an meine Kollegin Christine Rodriguez, die sich die Studie zu Farben und Gerüchen näher angesehen hat. Mir ist es noch wichtig, Danke zu sagen an alle, die uns ihre Fragen schicken. Versprochen, wir nehmen sie alle auf und werden sie nach und nach auch beantworten. Wenn ihr Fragen habt oder Themen, über die wir hier sprechen sollen, dann schreibt uns gerne an wissen@welt.de. Ich bin Antonia Beckermann. Ich freue mich auf eure Fragen und hoffe, ihr seid auch in unserer nächsten Folge wieder mit dabei.